Also, Augenwischerei habe ich das genannt, ist jetzt für unsere rumänischen Geschwister wieder schwierig. Ne? Augenwischerei ist nicht irgendwie so verschlafen, sich die Augen reiben, boah, morgens, oh, ich wäre gerne noch ein bisschen liegen geblieben oder so. Ne? Oder was weiß ich, Katzenwäsche ist auch so ein Ausdruck, ne? Dass man sich so ein bisschen so Wasser in die Augen mal so auf die Schnelle. Also Augenwischerei ist was ganz anderes. Umgangssprachlich gebrauchen wir das in Deutschland für die Verdrehung von Tatsachen. Wenn wir Augenwischerei sagen, dann meinen wir, da werden Tatsachen verdreht, auf den Kopf gestellt. Mit dem Ziel, dass etwas, was eigentlich eben nicht so gut ist, also was schlimm ist, dass es nicht ganz so schlimm erscheint. Also um etwas positiver darzustellen, als es eigentlich ist. Das steckt hinter dem Ausdruck Augenwischerei. Verdrehung von Tatsachen. Also ihr habt das alle sofort parat in den Medien, braucht das nur mal ganz kurz nennen, ist jetzt das, was da Russland mit der Ukraine macht, ist das ein Angriffskrieg oder ist das eine Spezialoperation? Was ist das jetzt? Schwer zu sagen, ne? Oder ein anderes Beispiel, die Menschen, die, das ist jetzt nicht nur in Russland so, die aus der Ukraine verschleppt werden oder auch in anderen Ländern ist das so, ist das Verschleppung oder ist das Umsiedlung? Hört sich ja ganz anders an, ne? Man wird umgesiedelt, man hat vielleicht den Eindruck, oh, man kommt in eine bessere Zukunft, in eine bessere Gegend oder wird man verschleppt? Zwangsweise. Oder ich habe das bei der Andacht am Freitag, glaube ich, erzählt, oder war das schon Dienstag, ist auch egal, jedenfalls zu diesem Vers eben, den wir gleich nochmal lesen werden. Wir haben im biblischen Unterricht, wenn wir über das Gebot sprechen, du sollst nicht stehlen, haben wir mal so zusammengetragen, welche Verniedlichungen gibt es für das Wort stehlen, für den Tatbestand des Diebstahls, gibt es ganz unterschiedliche Wörter. Also wenn man das ganz nett und so salopp sagen will, dann sagt man organisieren, habe ich organisiert. Ist ja was ganz anderes als stehlen. Ne? Oder abstauben. Oder woher kommt eigentlich der Ausdruck Englisch einkaufen? Kennt ihr das auch? Englisch einkaufen, man gebraucht für dieses Stehlen den Ausdruck Englisch einkaufen. Hat das mit dem Linksverkehr zu tun oder so, dass man das so mit links mal eben so mitnimmt? Oder woher kommt das Englisch einkaufen? Alles so Verniedlichungen, Augenwischerei. Ey, du hast doch gestohlen, das gehört dir nicht. Nee, das ist liegen geblieben, habe ich mitgenommen. Augenwischerei. Es kommt auf den Blickwinkel an. Ihr kennt auch diese Geschichte, ich habe das nochmal mitgebracht. Also, normalerweise nimmt man nur ein Glas Wasser, ne? Halb voll, halb leer. Ich habe jetzt mal einen Krug genommen, aber ihr könnt das gut sehen. Ist es halb voll oder halb leer? Ne? Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Es gibt mittlerweile ein englisches Wort, was in Deutschland immer mehr gebraucht wird. Framing. Es wird anders, also von meinem Sprachgefühl etwas anders geschrieben, aber man sagt Framing, das ist der englische Ausdruck für Rahmen. Also, wenn man das jetzt nur durch einen Rahmen betrachtet, ne? Je nachdem, wo man den Rahmen ansetzt, ne? Wenn ich den Rahmen hier unten, dann erscheint das ja, boah, mächtig voll. Ne? Ist der Blickwinkel aber so, ganz wenig, ist er eigentlich mehr leer als voll. Ne? Also es kommt immer auf den Blickwinkel an, auf den Rahmen. Framing. Das passiert heute in unzähliger Weise, überall. Und das nicht nur in der Gesellschaft, in der Politik, sondern achtet mal drauf, auch im persönlichen Leben. Wir haben da auch so einzelne Beispiele, ne, wo wir sagen, das Kavaliersdelikt. Was meint man mit Kavaliersdelikt? Ja, ist nicht so schlimm, ne? Aber dahinter steckt wahrscheinlich ein echter Tatbestand, der irgendwie nicht rechtens ist. Oder die Notlüge, ne? Soll ja irgendwie bedeuten, es ging nicht anders. Ich habe zwar gelogen, aber musste sein. Also da wird das gerechtfertigt. Also wie gesagt, das betrifft uns alle, das betrifft mich, ist auch mein Thema. Ich weiß, dass Hannah ganz anders gestrickt ist als ich an der Stelle, was so das Gefühl für Wahrheit, für Recht angeht. Ne? Die sagt auch oftmals, so eine Halbwahrheit ist eine ganze Lüge. Eine Halbwahrheit. Ne? Halbwahrheiten werden ja sowas von eingesetzt in unserer Gesellschaft. Ne? Jetzt sind auf einmal die E-Autos, die Elektroautos, das Nonplusultra. Ne? Als wenn die uns retten würden, das Klima retten würden. Das ist doch eine Halbwahrheit, oder nicht? Man müsste doch betonen, dass die Batterien und andere Dinge schon bei der Herstellung und das, was da passiert, dass da auch wieder so viel CO2 freigesetzt wird und dass man überhaupt nicht weiß, was man mit den Batterien machen soll. So, ich könnte jetzt zig Beispiele nennen. Atomenergie. Ist das gut oder böse? Corona, die Impfung. Ist das gut oder böse, die Impfung? Das ist bis heute nicht entschieden. Wird wahrscheinlich auch nicht entschieden, oder? Kann man das sagen? Also das ist mein erster Punkt. Es ist echt schwer. Wir blenden mal den Text ein. Ich merke gerade, dass ich die Texte gar nicht bei mir ausgedruckt habe. Jetzt muss ich mich tatsächlich doch immer wieder umdrehen, um zu lesen. Aber ihr könnt das ja auch lesen. Weh denen also, die Böses gut nennen oder Gutes böse nennen. Licht, Finsternis, Finsternis, Licht, süß, sauer und so weiter. Also dieses Verdrehen der Tatsachen. Gott sagt, weh denen. Das ist wie so ein Warnschuss. Achtet darauf, seid vorsichtig. Macht euch bewusst, was da passiert. Geht da nicht so locker mit um, sondern achtet darauf. Und es ist an diesen wenigen Beispielen schnell deutlich, es ist tatsächlich nicht so einfach. Schwarz-Weiß können wir erkennen, ne? Wenn es nur darum geht, was ist weiß, was ist schwarz, so an der Wand. Das können wir erkennen. Aber Licht und Finsternis, da wird es schon schwieriger. Was ist wirklich Licht? Und was ist gut und böse? Also das ist schwierig. Im Großen wie im Kleinen in unserem ganz persönlichen Leben. Aber wenn das in der Bibel vorkommt, weh denen, Achtung, pass auf. Schau hin, mach's dir bewusst, denk drüber nach. Wenn das da so auftaucht, dann heißt es doch zweitens, und das ist mein zweiter Punkt, es ist notwendig zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Gott sagt uns, es gibt diesen Unterschied. Und geht da entsprechend mit um. Also es ist schwer, das ist das eine, aber es ist nötig, besonders für uns, die wir uns zu Gott bekennen, zu Gott halten, die wir im Glauben unterwegs sind. Für Christen ist es wichtig, nötig, Gut und Böse zu unterscheiden. Es ist übrigens ein Thema in der Bibel von Anfang an. Es wird sich mal lohnen, wenn ihr mal Zeit habt und Lust habt, nehmt mal eure Konkordanz oder dieses Verzeichnis hinten in der Bibel, dieses Wortverzeichnis, guckt mal unter gut, einfach nur gut, wo das auftaucht, in welchen Zusammenhängen. Ich habe auch einige Bibelstellen heute mal zusammengestellt, aber das fängt ja in der Schöpfungsgeschichte an. Ne? Gott schafft die Welt. Die Lebensbedingungen für uns. Er schafft die Lebewesen, Tiere, die Pflanzen. Er schafft den Menschen. Und bei allem, was er geschaffen hat, was kommt denn dabei heraus? Wisst ihr doch, ne? Und siehe, es war gut, es war sogar sehr gut. Gott ist gut und Gott schafft Gutes. Es ist sehr gut. Und dann kommt diese Sündenfallgeschichte, wir nennen sie die Sündenfallgeschichte, also da, wo der Mensch quasi auf die Nase fällt, in seinem Denken, in seinem Handeln, in seinem Hochmut. Da wird zwar die Schlange noch eingeführt und man weiß nicht so genau, wo kommt die eigentlich her und wer ist das und so. Das kann ich jetzt hier nicht weiter entfalten, aber jedenfalls ist auf einmal der Gedanke bei den Menschen da, man könnte auch salopp sagen, der schlängelt sich so hoch, dieser Gedanke, sollte Gott gesagt haben. Und meint er es wirklich gut, wenn er sagt, wir sollen ihm ganz und gar vertrauen? Wir sollen es ihm überlassen, Der Baum der Erkenntnis, was gut und böse ist, reißt diese Entscheidung nicht an euch, sondern überlasst das Gott. Das ist doch der Kern der Geschichte. Vertraut Gott. Ich weiß, was für euch gut und nicht so gut ist, sagt Gott. Ihr könnt mir ganz und gar vertrauen. Der Mensch könnte es so einfach haben. Wenn er dieses Vertrauen beibehalten hätte, dieses paradiesische Urvertrauen. Gott hat alles gut gemacht. Und wenn wir auf Gott hören, wenn wir ihm folgen, dann wird es gut, dann läuft es gut. Aber nein, der Mensch meinte, er weiß es besser. Er reißt diese Entscheidung an sich, er isst von der Frucht und vorausgeht eben das mit der Schlange. Wir blenden mal den nächsten Vers ein. Die Schlange sagt eben, ach, ihr werdet nicht sterben und so und ihr werdet höchstens so sein wie Gott. Er kann euch das nicht mehr vorenthalten, sondern ihr werdet selbst wissen oder erkennen, was gut und böse ist. Sein wie Gott. Das ist der Urgedanke des Menschen, warum auch immer. Auch bei Menschen, die nicht von Gott reden wollen, die Gott ausblenden, die sagen, Gott gibt's gar nicht. Trotzdem ist es so da. Jeder Mensch will die Spitze des Daseins sein. Jeder will Chef sein. Jeder will, ich aber, ich will bestimmen. Ich will mein Gott und Herr sein. Das ist ja das Urproblem des Menschen. Und so kommt es, dass das völlig aus den Fugen gerät. Der Mensch meint jetzt auf einmal, er könnte auch erkennen, was gut und böse ist. Und es geht total schief. Mit Kain und Abel und so weiter und so weiter. Bis heute. Wenn der Mensch alleine entscheiden will, was gut und böse ist, also ich würde mich nicht so sehr auf den Menschen verlassen. Auch nicht auf mich selbst. Das haben wir alle schon erlebt. Gut gemeint ist schlecht gemacht. Ne? Wie oft sind unsere guten Absichten dann eben auch in die Hose gegangen, sagen wir so salopp. Weil wir das einfach nicht wirklich durchdringen können und überblicken können. Das ist Gottes Sache. Das Gute. Er allein ist gut. Das geht dann total schief. Und im Grunde genommen ist die Geschichte mit Jesus Christus, die Heilsgeschichte, ist eben die Korrektur dessen, was wir da durcheinander gebracht haben. Das wieder in Ordnung zu bringen. Das fängt im Alten Testament an und es geht bis zu Jesus Christus und bis zu uns heute. Das, was wir vermasseln, das kann nur einer wieder gut machen. Das ist Gott selbst in Jesus Christus. Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Eigentlich ist es dir gesagt, Mensch, du weißt es doch. Du solltest es wissen. Was ist denn gut aus Gottes Sicht? Gut ist Gottes Wort halten. Das, was er sagt, seine Weisung, seine Gedanken, das sind gute Gedanken. Ihm vertrauen. Liebe üben, das fängt damit an, Gott selbst als den erkennen, der es gut mit uns meint. Ihn lieben, sich in Gott verlieben, der das Beste will. So wie man sich in einen Partner verliebt, weil man weiß, boah, der macht mein Leben gut und reich und glücklich. Ich will mit ihm zusammenleben, mit ihr. Das ist Liebe. Das Leben gemeinsam teilen. Und demütig sein, das heißt doch wirklich Gott anerkennen als den, derjenige ist, der uns sagt, wo es lang geht. Das ist Demut. Gott dienen, Dienmut. Sich Gott zur Verfügung stellen, ihm vertrauen. Mensch, es ist dir doch gesagt. Ja, es ist uns gesagt und es geht doch immer wieder schief. Ich habe gesagt, dass ich einige Bibelstellen einfach zeige, um deutlich zu machen, wie sich das durch die ganze Bibel zieht. Man müsste jetzt im Alten Testament noch mehr heraussuchen, aber wir springen jetzt ins Neue Testament. Ich glaube, die nächste Stelle ist Römer 12. Da sagt Paulus ja schon, ihr sollt euer Leben Gott anvertrauen, das ist euer rechter Gottesdienst. Und dann sagt er im zweiten Vers, Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt auf, dass ihr euch nicht einfach so mitschwimmt in der Masse. Das, was man tut, mit einem N geschrieben. Was alle tun, was gesellschaftlicher Trend ist. Wir wissen alle, wie gefährlich das ist, wie stark diese Einflüsse sind. Natürlich leben wir mitten in dieser Welt. Und wir müssen ja auch so leben. Wir leben nicht unter einer Käseglocke. Wir müssen mit Geld umgehen, wir müssen mit Freizeit umgehen, wir müssen mit materiellen Dingen umgehen, wir müssen all diese Dinge handeln. Und das ist auch schön und gut. Wir dürfen vieles richtig genießen und dankbar empfangen. Und doch ist da noch ein Unterschied zwischen denen, die Gott vertrauen, und die, die einfach so leben, nach ihren eigenen Gutdünken und Maßstäben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Erneuert immer wieder euren Sinn. Ja, wie denn? Wie geht denn Erneuerung des Sinnes? Sich Gott anvertrauen, Gottes Geist wirken lassen, sich dafür öffnen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Da muss man mal irgendwie mal alles liegen lassen, in die Stille gehen. Das gab es ja früher noch, das Wort stille Zeit und Bibel lesen. Wo kommt das noch vor? Wie kann denn der Geist unser Leben erneuern, wenn wir ihn überhaupt nicht zulassen, überhaupt keine Zeit für ihn haben, gar kein Raum da ist, dass Gottes Geist wirken kann, durch sein Wort, durch Jesus selbst, durch Gebet, durch Impulse, die wir empfangen, Gedanken, die Gott schenkt. Das geht doch nicht mitten im Getriebe des Alltags, oder? Manchmal macht Gott das so und haut voll rein in den Alltag. Bumm, und dann merken wir auf einmal, halt, stopp. Ne? Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist, dass Gott sich freut und wünscht, wenn wir kommen, wenn wir ihm Raum geben, wenn er sich nicht irgendwie den Raum erobern muss, schaffen muss. Und dann die Bergpredigt. Vielleicht war die Reihenfolge anders, ich weiß nicht, Vogel muss dann hin und her springen. Jetzt geht es um Salz und Licht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Uda hat davon gesprochen, dass Jesus ja erstmal selbst das Licht ist. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Licht. Und Menschen, die mit Jesus verbunden sind, boah, was ist das für ein, ja, auch ein Auftrag für einen, vielleicht empfinden wir das als zu groß, zu stark. Auch wir sind Licht durch Jesus Christus. Mit dem Ziel, Gott hat doch ein Ziel, dass wir mit diesem Licht unseren Alltag, unsere Umgebung ein Stück weit erleuchten. Dass wir das nicht verstecken und irgendwie nur in unseren vier Räumen zu Hause, in den vier Wänden oder nur in der Gemeinde, ja, da stehen wir auf und singen und loben und zeigen irgendwie da ein Stück weit von dieser Verbundenheit, von diesem Licht. Aber am Arbeitsplatz, nee, da soll das keiner wissen. Auf der Straße, in der Nachbarschaft. Doch, Licht stellt man auf den Sockel, hebt man hervor, stellt man nicht unter den Schemel. Das Licht soll leuchten. Nicht, dass alle klatschen und sagen, boah, seid ihr tolle Menschen. Seht ihr den Zusammenhang? Damit Gott erkannt wird, Gott gelobt wird. Damit die Leute sagen, ey, wo hat er das her? Wie ist das möglich, dass er so ist? Das scheint am Glauben zu liegen. Da ist offensichtlich was dran. Die Menschen können das vielleicht noch nicht einordnen oder nicht verstehen, aber kommen durch unsere Beispiele, durch unser Leben, durch unseren Alltag, kommen sie auf die Spur. Das ist Gottes Wille, Gottes Ziel, dass er erkannt wird. Und die Stellen habe ich jetzt gar nicht weiter angeführt. Im Epheserbrief heißt es dann auch noch, dass Gott selbst diese guten Taten, die guten Werke, die wir tun können, das Gute, das wir tun können, das bereitet er vor, sagt der Epheserbrief. Oder sagt Paulus im Epheserbrief. Das ist schon vorbereitet und wir können einsteigen in diese guten Werke, die Jesus Christus für uns ermöglicht, schon bereitet hat. Und dann der Hebräerbrief nochmal, Kapitel 10. Wir kennen besonders diesen Vers, wir sollen die Gottesdienste nicht verlassen. Aber interessant ist tatsächlich dieser Zusammenhang, dass wir das eben auch erkennen, was gut ist. Mal eben gucken. Also einander anspornen zu guten Werken. Das ist ja natürlich ein Stück weit Corona-bedingt verloren gegangen, aber das gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Wir haben den Gottesdienst. Wir hatten früher noch viel mehr Hauskreise, Gesprächskreise. Wir können uns einander besuchen und treffen. Wir können gemeinsam beten, über den Glauben reden. Mensch, welche Erfahrungen machst du? Was habe ich erlebt? Und so weiter. Und das alles ist Ermutigung, ist Ansporn, den Glauben zu leben. Das Gute zu tun, was Gott an Impulsen in uns hineinlegt, was er durch deinen Geist wirken möchte. Und das ist doch auch Gottesdienst, dass wir Gott loben und danken, sicherlich auch im Wesentlichen, aber auch, dass wir hören, dass wir Gottes Wort hören, dass wir uns ermutigen zu guten Werken. Und noch ein letztes, auch Hebräer 5, das war jetzt hier Hebräer 10, also verlasst die Versammlung nicht für Gottesdienst, das ist nicht so eine Pflichtveranstaltung für fromme Christen, sondern das ist Ermutigung für den Glauben. Und es soll ja dazu dienen, dass wir Gott und weitergeben, dass wir gute Werke weitergeben, dass Gott erkannt wird. Und dann Hebräer 5, genau, da wird nochmal thematisiert, dass es auch sein kann, selbst die, die schon 20 Jahre im Glauben unterwegs sind und leben, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, ich wundere mich, ihr braucht immer noch Milch. Das braucht man doch eigentlich so als Säugling. Ihr müsstet doch schon viel weiter sein, feste Speise. Und er ermutigt sie, diese feste Speise, Gottes Wort, die Bibel, ob im Gottesdienst, durch den Hauskreis, durch persönliche stille Zeit, dass wir diese Speise zu uns nehmen. Unser Glaube braucht diese feste Speise. Wir können nicht nur von Müsli und Schlabbersaft leben und Fastfood oder so, sondern es muss auch mal wirklich Zeit sein, an der Bibel zu arbeiten, mit der Bibel zu arbeiten. Gottes Wort zu lesen, Stellen zu vergleichen, intensiv zu gucken. Feste Speise. Wozu? Ja, Gutes und Böse zu unterscheiden. Das können wir nicht aus uns heraus. Gottes Wort hilft uns dabei. Gottes Geist hilft uns. Und deshalb das letzte, dritte Johannes, der dritte Johannesbrief ist ja sehr interessant, hat ja nur ein Kapitel, hat nur Verse, dritte Johannes, Vers 11, da geht es um Demetrius und Diotrephes und so weiter und der eine verhält sich nicht so gut, der andere ist ein Vorbild und in dem Zusammenhang wird eben gesagt, ja, nehmt euch das Gute zum Vorbild und das Gute ist ein Hinweis, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu Gott gehören. Kannst das ausmachen, Bogel? Also ich schließe jetzt mit dem, was im Grunde genommen Ute schon gesagt hat und was die Losung für heute sagt und was der Schlüssel des Ganzen ist. Wenn wir dazu aufgerufen sind, aufgefordert sind, durch ein Wehe, durch ein Achtung, achtet doch darauf, nicht Gutes Böse zu nennen und Böses Gut. Wenn wir dazu aufgefordert sind, entsprechend zu leben, dann ist doch der Schlüssel das Vertrauen zu Gott. Eben das, was ganz zu Anfang schiefgegangen ist, da wo das Misstrauen des Menschen war, meint Gott es wirklich, wirklich gut? Sollte er das so gesagt haben? Wollen wir da nicht lieber selber mal die Sache in die Hand nehmen, dieses Misstrauen loszuwerden und neu das Vertrauen zu finden zu Gott und seinem Wort. Er meint es gut, er hat gute Gedanken und er hilft uns zum Guten. Und die Losung für heute sagt es ein bisschen anders, mit einem ja, schwierigen Wort. Das Wort heißt heilig. Aber da geht es nicht um irgendeinen Heiligenschein oder so, obwohl das auch gar kein schlechtes Wort ist, sondern wir sollen ja leuchten als Heilige. Da heißt es heute, Gott ist heilig, und dann der Vers aus dem Neuen Testament, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Heilig ist kein anderes Wort als dafür, dass wir zu Gott gehören. Das, was Gottes Sache ist, was seins ist. Er ist heilig. Und die, die ihm vertrauen, dürfen sich Heilige nennen, weil sie zu Gott gehören. Nicht, weil ihr Leben perfekt ist und so herausragend ist. Nein, heilig sind sie durch Jesus Christus, der uns geheiligt hat, der uns zu Kindern Gottes macht. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist das auch ein Stück weit, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht, es ist auch Verpflichtung. Das kann nicht eine Sackgasse sein. Ja, es ist angekommen bei mir. Vielen Dank, Jesus Christus, was du für mich vollbracht hast. Und das war's dann. Nein, es ist keine Sackgasse, sondern wir leben heilig. Und wir sind im Grunde genommen, auch wenn das heute keine Predigt direkt zu dieser Predigtreihe war, Evangelisation, aber merkt ihr, wie dicht das zusammengehört? Wir müssten eigentlich gar nicht über Evangelisation und Mission reden. Wir brauchen einfach nur unseren Glauben zu leben. Das andere passiert dann. Das passiert dann. Dass Menschen aufmerksam werden und dann auf den Weg kommen und Gott loben. Nicht uns loben, sondern Gott loben. Gott erkennen. Deshalb lasst uns leben im Vertrauen auf Gott. Lasst uns fragen, was sein Wille ist. Lasst uns nach seinen guten Gedanken suchen in seinem Wort. Manches fällt uns zu, weil er es einfach schenkt in seiner Gnade. Aber manches muss auch eintrainiert werden, geübt werden, immer wieder gelesen werden. Ja, so ist das gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr mit allen Geräten im Haus oder sonstigen technischen Dingen immer so gut umgehen könnt. Wie oft muss man nochmal nachlesen in der Bedienungsanleitung? Wie war das denn nochmal? Wie ging das denn? Den Schalter rechts oder links? Und die Bibel ist im Grunde genommen nichts anderes. Dass Gott uns sagt, Mensch, so habe ich mir das gedacht für euch. Der Wochenspruch heißt, seid Friedensstifter. Gebt den Frieden weiter. Das ist Gottes Wille. Im Frieden miteinander leben. Das fängt bei uns, bei mir an. Natürlich beschäftigt uns die Ukraine und da wünschen wir uns auch Frieden, natürlich. Aber Friede hat auch mit deinem alltäglichen Leben zu tun. Deinen Beziehungen in Familie, in Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Ja, man müsste darüber reden, man müsste sich austauschen, man müsste einsteigen in ein intensives Gespräch und Gebet. Aber ich wünsche euch das sehr und wünsche mir das, dass ich das auch immer wieder möchte, im Wort Gottes eintauchen, ihm vertrauen und lernen, was gut ist. Und was der Welt, den Menschen, mir selbst, was schadet, was nicht gut ist. Gott weiß es. Und das wünsche ich euch auch. Amen.